Deutschlandfunk zur Diskussion.
Ein überfülltes Fischerboot auf dem Weg nach Europa. Um die 700 Menschen an Bord, die von Libyen nach Italien übersetzen wollen. Vor der griechischen Halbinsel Peloponnes, mitten in der Nacht, kentert das Boot und reißt die Menschen an Bord in die Tiefe des Meeres. Genau das ist vor einer Woche passiert. 104 Menschen konnten gerettet werden. Von den hunderten Opfern wurden bis jetzt 82 Leichen geborgen. Das Unglück gilt als eine der schlimmsten Katastrophen der vergangenen Jahre im Mittelmeer und ereignet sich in einer politisch brisanten Zeit. Denn die EU will ihre Asyl- und Migrationspolitik reformieren. Nur kann sie mit ihren Plänen auch das Sterben im Mittelmeer verhindern. Was genau liegt auf dem Tisch und was bedeuten die Pläne für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Asylverfahren an den EU-Außengrenzen? Mein Name ist Christoph Schäfer und genau darüber will ich diskutieren mit Serap Güler, Bundestagsabgeordneter der CDU und frühere Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen. Serap Güler ist uns aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Ebenfalls aus Berlin, aus seinem Heimtonstudio, hören wir Erik Marquardt. Er sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament. Und aus Osnabrück zugeschaltet ist Frank Duvel, Migrationsforscher an der dortigen Universität. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Frau Güler, die Route über das Mittelmeer ist sehr gefährlich. Allein in diesem Jahr sind weit über 1000 Menschen bei der Überfahrt gestorben. Beobachten Sie an sich, dass Sie sich an solche Meldungen über gekenterte Boote gewöhnt haben?
Naja, leider muss man das ja offen zugeben. 2015, 2016, als wir diese Meldungen bekommen haben, hat das uns alles schockiert. Und das schockiert auch weiterhin, das, was jetzt vor kurzem passiert ist. Sie haben es ja gerade erwähnt, ist eine reine Tragödie. Es ist aber keine Seltenheit mehr. Insofern, glaube ich, ist das Wort Gewöhnung, man kann sich und man will sich nicht an Tragödien gewöhnen. Aber es ist keine Seltenheit mehr geworden. Und wenn es aufploppt, schockiert es einen nach wie vor. Aber wo man denkt, schon wieder und nicht wie 2015, 2016, wo man noch fassungslos tatsächlich war.
Herr Marquardt, Sie beschäftigen sich sehr viel mit Asyl und Migration in Brüssel, was Frau Güler beschreibt. Können Sie das auch an sich beobachten und auch im größeren Rahmen gesellschaftlich?
Ja, ich glaube, man muss schon auch hinsichtlich der Medienberichterstattung, die dann zu solchen Unglücken stattfinden, feststellen, dass in diesem Fall es sogar noch internationale Aufmerksamkeit gab, die aber eben auch schnell wieder nicht mehr so präsent war und dass andere Unglücke kaum noch die Aufmerksamkeitsschwelle erreichen. Also viele Menschen, die sich nicht gezielt damit beschäftigen, überhaupt nichts mehr davon mitbekommen. Und das ist umso tragischer, weil eben dann auch der politische Druck wegfällt, überhaupt etwas noch an der Situation zu ändern. Schockierend ist ja nicht nur solch ein Unglück, sondern eben auch, dass es keinerlei Reaktion mehr hervorruft.
Herr Duvel, Sie als Migrationsforscher haben viel mit Zahlen zu tun, hinter denen ja Menschen stecken, auch viele Opfer leider. Stumpft Sie das persönlich ab?
Persönlich stumpft das nicht ab. Ich sehe immer noch die Menschen und ich sehe immer noch die Menschenrechte, um die es hier geht. Aber ich sehe, dass wir insgesamt in der Gesellschaft so einen Prozess der Toleranz solcher Zustände haben, dass wir uns gewöhnen, dass man ja gar nicht mehr bewegt wird. Und das ist eigentlich das Schlimme.
Was macht das denn mit uns, wenn so ein, ich sag mal, Gewöhnungseffekt eintritt? Was macht das mit Politik?
Die Aufregung wird weniger, die Aufregung wird kürzer. Und es werden im Grunde genommen seit Langem keine Maßnahmen ergriffen, die wirklich effektiv dazu dienen, dass sowas nicht mehr passiert.
Effektive Maßnahmen ergreifen, das will die EU, wenn sie ihre Asyl- und Migrationspolitik reformiert. Ein Ziel heißt dabei ja, Abkommen mit Transitländern zu schließen. Also, dass diese Länder Menschen aufhalten, die an ihren Küsten auf Boote steigen wollen. Wie vor allem derzeit in Tunesien. Sind solche Abkommen, ist so ein Abkommen mit Tunesien eine gute Idee, Herr Marquardt?
Nun ja, das kommt bei diesen Abkommen immer darauf an, was steckt denn dahinter und worum geht es denn? Ich finde auffällig, dass manche Personen in diesem Zusammenhang dann immer von Rückführungsabkommen reden. Und der zentrale Fehler, der in den letzten, man kann schon sagen, Jahrzehnten gemacht wurde, ist, dass man eigentlich nur dorthin fährt und am Ende schaut, wie können wir denn dort endlich den Machthaber überzeugen, dass er seine Staatsangehörigen oder vielleicht sogar noch Drittstaatsangehörige endlich zurücknimmt. Man redet aber zu wenig darüber, wie können wir legale Migrationswege stärken, wie können wir auch die Entwicklung im Land vorantreiben hinsichtlich Bildung, Ausbildung, wie können wir auch dafür sorgen, dass insgesamt das Verhältnis mit den Ländern besser ist, sodass man dann auch Druck erzeugen kann, um zum Beispiel, wie im Falle Tunesiens, zu verhindern, dass dort Menschen, auch Arbeitsmigranten, die nach Tunesien gekommen sind, einfach in Hetzkampagnen von dem Machthaber, ja, mit Hasskampagnen dann so dafür gesorgt wird, dass sie dort vertrieben werden, im Zweifelsfalle nach Europa, aber nicht nur. Also dieser Hass, der sich in Tunesien breit macht, ist schon ein großes Problem und da könnte man sicherlich Einfluss drauf nehmen. Ich habe aber das Gefühl, dass es vor allem immer darum geht, Symptome, man könnte sagen Geflüchtete, zu bekämpfen und weniger darum, die Ursachen dieser Flucht zu bekämpfen.
Was wären denn Ursachen Ihrer Meinung nach?
Nun ja, also die Ursache, warum sich Menschen auf diese Boote begeben, ist zuallererst, weil sie keine Alternative dazu haben. Es gibt wenig Möglichkeiten, sich auf legale Arbeitsmigration zu bewerben. Es gibt wenig Möglichkeiten über Resettlement-Programme, wenn man denn in Not ist, vom UNHCR ausgewählt zu werden, um nach Europa zu kommen. Diese Möglichkeiten werden in den letzten Jahren sogar noch beschränkt und nicht ausgebaut. Und ich glaube, als dritten Aspekt, das trifft auf Tunesien nur begrenzt zu, aber zum Beispiel auf den Libanon, Jordanien und die Türkei, muss man eben den Blick auch dahin richten, wo gibt es Krisenregionen in der Welt? Menschen, die aus Syrien fliehen zum Beispiel, fliehen ja nicht direkt nach Deutschland oder so, sondern in vielen Fällen innerhalb des Landes oder in die Nachbarregion. Und dort zu schauen, wie kann man dort dabei helfen, dass sie Zugang zum Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung, zu Schulbildung haben, das sollte viel mehr in den Fokus kommen. Dann sind nämlich auch weniger Menschen gezwungen.
Aber nochmal ganz kurz, also glauben Sie ja oder nein daran, dass solche Abkommen das Sterben im Mittelmeer verhindern können?
Das Sterben im Mittelmeer zu verhindern, ist ziemlich komplex. Da braucht man verschiedene Antworten. Und zuallererst muss man, glaube ich, festhalten, dass, vielleicht den Satz noch, wenn jemand in Seenot ist, und viele sind ab der Abfahrt schon in Seenot, dann muss man alles daran tun, sie zu retten. Und das Unglück in Griechenland hat jetzt oder vor der griechischen Küste hat jetzt gezeigt, dass eben nicht nur nicht alles getan wird, um die Menschen zu retten, sondern dass das überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht. Es steht ja der Verdacht im Raum, dass die griechische Küstenwache dieses Boot wegschleppen wollte in Richtung Italien, also aus dem Auge, aus dem Sinn, und dass dadurch dann auch
diese Aufarbeitung läuft gerade. Frau Güler, ja, Herr Duvel, haken Sie gerne ein.
Wenn ich ganz kurz eingreifen darf, das Thema Tunesien. Das, was mir so seltsam anmutet, ist, dass hier die EU einen Herrscher hofiert, eigentlich auch stark macht und mit dazu beiträgt, dass er im Amt bleibt, dessen Politik, Wirtschaftspolitik und sonstige Politik, Migrationspolitik dazu beiträgt, dass die Migration so stark zugenommen hat. Also man hält sozusagen die Leute im Sattel, wegen derer wir diese Migration haben. Wir haben das inzwischen auch in der Türkei. Da werden sozusagen Personen hofiert, die dazu sorgen, dass wir sehr, sehr hohe und ständig steigende Asylbewerberinnenzahlen jetzt auch aus der Türkei haben.
Also Bedenken von Ihnen, Herr Duvel, was ein Migrationsabkommen mit Tunesien anbelangt, aufgrund der autoritären Politik von Präsident Saied. Frau Güler, wir haben Sie noch nicht gehört. Was denken Sie darüber?
Also vielleicht einmal zu dem Letzten, was Herr Duvel sagte, das sind souveräne Staaten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir Erdogan gerade im Rahmen der letzten Wahl hofiert haben, mitnichten. Ich glaube, es gab kaum einen Politiker in Deutschland, der nicht doch ziemlich deutlich gesagt hat, dass man sich da einen Regierungswechsel wünschen würde. Und einen Oppositionspolitiker, der sogar mit der Flüchtlingspolitik Politik gemacht hat, und Erdogan wurde trotzdem gewählt. Also ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht ganz ignorieren und die Wirkung beziehungsweise die Möglichkeiten der EU auch ganz realistisch betrachten. Das gilt übrigens auch für Tunesien. Ich weiß nicht, inwieweit solche Abkommen tatsächlich das Sterben im Mittelmeer oder auch in der afrikanischen Wüste verhindern werden. Dort sterben ja nachweislich noch immer mehr Menschen als im Mittelmeer. Aber sie können es vielleicht tatsächlich eindämmen. Denn ein Punkt, Ursula von der Leyen war ja auch in Tunesien, Frau Faeser, genau. Und ein Punkt dieses Abkommens soll ja tatsächlich auch die Seenotrettung sein. Also insofern trifft das natürlich zu, was Herr Marquardt sagt, indem man sagt, man muss sich solche Abkommen genau anschauen. Es kann nicht nur um das Thema Rückführungen gehen. Es muss auch Incentives für die Menschen in den Ländern geben, die legal in das Land einreisen möchten, nach Europa reisen möchten, hier arbeiten möchten. Aber eben auch, da bin ich auch komplett bei Herrn Marquardt, wenn es um Themen geht, wie können wir eigentlich dazu beitragen, dass Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt oder zum Bildungsmarkt Bildungssystem in diesen Ländern bekommen, sofern wir da überhaupt auch Einfluss drauf haben. Aber das war ja auch ein Thema, ein wichtiger Punkt in dem Türkei-Abkommen beispielsweise. Mhm. Wenn Sie sich einmal die Zahlen anschauen, wie viele syrische Kinder durch das Türkei-Abkommen die Schule besuchen konnten, wo Schulplätze errichtet wurden, wo Kita-Plätze errichtet wurden. Und da dann sich nur hinzustellen und zu sagen, das stärkt Autokraten, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht tatsächlich.
Herr Duvel, möchten Sie darauf reagieren? Sie hatten den Punkt vorher hervorgebracht.
Ja, also im Fall Tunesien würde ich bei dem Argument bleiben, dass wir sozusagen einen Trend haben in diesen sogenannten Drittstaaten mit politischen Führungen zu tun zu haben, die eher so einem autoritären Lager angehören. Und natürlich gab es innerhalb der EU eine ganze Phase, in der sozusagen zugunsten der Aufrechterhaltung des Migrationsabkommens man sich mit einer Kritik an der Innenpolitik der türkischen Regierung zurückgehalten hat.
Wie sieht das denn aus? Ja, Herr Marquardt?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist unzweifelhaft, dass man eben auch die Türkei lange Zeit mit Samthandschuhen angefasst hat, weil man eben überhaupt keinen Hebel hatte. Man war davon abhängig, auch in diesem EU-Türkei-Abkommen, dass Erdogan die Menschen, und das war ja das Ziel dieses Abkommens, dann eben aufhält, in den eigenen Gewässern schon dafür sorgt, dass Menschen nicht mehr aus der Türkei fliehen. Auf der anderen Seite hat man mit Geld, und da hat Frau Güler recht, dafür gesorgt, dass viele Menschen eine Zukunft in der Türkei haben. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass nur unter 20% der Syrerinnen und Syrer in der Türkei überhaupt die Absicht geäußert haben, wenn sie gefragt werden, irgendwann vielleicht mal nach Europa zu gehen. Aber nur 5% der Menschen hätten überhaupt die Mittel dazu gehabt. Also ich glaube, dass diese Geldzahlung, zu gucken, wie kann man vor Ort dafür sorgen, dass nicht nur die Menschen, die dorthin gekommen sind, hingeflohen sind, versorgt werden, sondern dass auch die lokale Bevölkerung davon profitiert, sicherlich sinnvoll ist. Aber was alles nicht geklappt hat, sind legale Migrationswege, der Weg nach Europa, wo man einige Syrerinnen und Syrer dann ja versucht, legal auch aufzunehmen, hat nicht geklappt. Und man muss auch sagen, dass eben die drittgrößte Fluchtgruppe, es wurde schon erwähnt, aus der Türkei selbst kommt, die gerade nach Europa kommt. Also Menschen, die auch politisch verfolgt werden in der Türkei und für die man keine sicheren Fluchtwege hat. Im Gegenteil, sie ertrinken auch im Mittelmeer. Sie werden auch gepushbackt von griechischen Behörden am Evros. Also
illegale Zurückweisungen, selber Fälle
von sogenannten gewaltsame Zurückweisung, wo eben auch nachweislich Fälle politisch Verfolgte in der Türkei dann zurückgepushbackt werden von Behörden von EU-Staaten und die dann dort im Gefängnis landen als sogenannte Gülen-Anhänger oder so.
Ja, aber vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, dass die EU Pushbacks macht, das müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht der Türkei anlasten. Und dass die EU ihren Teil des Abkommens, nicht nur, dass von den 6 Milliarden meines Wissens nach immer noch nicht alles in die Türkei geflossen ist, sondern dass auch das Abkommen auf der anderen Seite legal Syrer aufzunehmen, auch ja mit halbherzig, wenn nicht gar nicht betrieben wurde. Dafür kann die türkische Seite jetzt erstmal nichts. Also insofern muss, glaube ich, Europa, wenn man solche... Ich wollte es einfach nochmal unterstreichen, auch Richtung Herrn Duvel, Herr Marquardt, weil wenn solche Abkommen gemacht werden, dann müssen wir natürlich als Europäische Union unseren Teil des Abkommens auch sichern und tatsächlich einhalten, damit, wenn es auf der anderen Seite zu Vertragsbrüchen kommt, wir tatsächlich auftreten können. Nur das können wir ja gar nicht, weil wir in der Position gar nicht sind, weil wir für unseren Teil ja noch nicht mal erfüllen.
Zum Beispiel Tunesien hat zum Beispiel Kommissionspräsidentin von der Leyen in Aussicht gestellt, Kooperation im Bereich Energie, Arbeit, Kooperation. Das sind mehrere Punkte, Finanzhilfen in Zeiten der Wirtschaftskrise in Tunesien. Frau Güler, weil Sie so ausführlich das Beispiel Türkei auch genannt haben, gerade im Zusammenhang der Türkei hieß es ja auch immer, die EU habe sich gerade bei der Politik von Erdogan auch erpressbar gemacht gegenüber dem türkischen Präsidenten. Was ließe sich davon denn ableiten, wenn es um ein Migrationsabkommen mit Tunesien geht? Man könnte jetzt sagen, die EU läuft da in dieselbe Falle? Fragezeichen.
Also ich frage mich immer, welche Art von Erpressung das denn tatsächlich sein soll. Wir hatten den Fall, ich glaube, das war 2019, wo Erdogan die ganzen Flüchtlinge an die griechische Grenze geschickt hat und Griechenland sie trotzdem nicht reingelassen hat. Und was war das Erpressungspotenzial, was Erdogan noch in der Hand hatte? Also insofern wirklich, das ist, wird immer so vollmündig gesagt, wo ich sage, wir sitzen trotzdem am längeren Hebel. Gerade was die wirtschaftlichen, was den Handel mit der Türkei auch betrifft. Wenn Erdogan meint, mit Migration erpressen zu müssen, haben wir ganz viele andere Instrumente in der Hand. Und auch aktuell in der Situation, in der die Türkei steckt, glaube ich, sitzen wir wirklich in ganz, ganz vielen am längeren Hebel.
Das heißt, Sie sehen auch keine Gefahren in Bezug auf Tunesien?
Also Tunesien ist sicherlich nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben es dort ja mit einem Regierenden zu tun, der zunehmend mit der Zeit immer autokratischer wurde. Und ich verstehe das so, von der Leyen war da, Meloni war da, Faeser war jetzt da. Und trotz des ganzen Paketes, was man ihm angeboten hat, unter anderem die EU, ein Paket von 1,6 Milliarden Euro. Und er springt dem Ganzen immer noch nicht drauf. Also insofern ist da, glaube ich, noch mal weniger Kooperationsbereitschaft festzustellen, jetzt aktuell, als das mit der Türkei der Fall war. Darf ich aber vielleicht noch mal einen anderen Punkt aufgreifen, der jetzt schon mal genannt worden ist, den ich aber für verdammt wichtig in der Debatte halte. Das sind wirklich diese Resettlement-Programme. Wir haben Resettlement-Programme in der Bundesregierung. Auch die Länder haben das. Insgesamt sind das Plätze oder Resettlement-Plätze tatsächlich von 6.500. Und das ist ja vielleicht etwas, wo wir auch als Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit haben, viel stärker reinzugehen, wenn wir es versuchen oder wenn wir es schaffen, auf der anderen Seite auch die Zahl der irregulären Migration zu senken. Weil wieso schaffen wir das nicht, weitere Resettlement-Programme aufzusetzen, indem wir sagen, wir nehmen hier 60, 70, meinetwegen 80.000 Menschen auf, die, wo der UNHCR schon bestätigt hat, die sind wirklich schutzbedürftig.
Das müssen wir kurz erklären, Resettlement. Also Sie meinen, gehen wir mal...
Das sind oft Menschen, also unsere Resettlement-Programme in der Bundesregierung konzentrieren sich vor allem auf diejenigen, die in Drittländern feststecken, die nicht zurück in ihre Heimat können, aber auch nicht weiterkommen, weil beispielsweise ihnen das Geld für die Schlepper fehlt. So, und Deutschland sagt jetzt 6.500 dieser Menschen, wo der UNHCR festgestellt hat, die sind wirklich schutzbedürftig, also da ist schon eine Vorabprüfung sozusagen gelaufen. Wir schaffen es im Moment nicht, diese 6.500 auszuschöpfen, weil die Zahl, die sonst kommen, einfach sehr, sehr hoch ist. Und da müssten wir doch genau umdenken und sagen, wir machen weitere Resettlement-Programme und versuchen dann aber die irreguläre Migration einzudämmen. Weil wenn wir einerseits 220.000, so wie letztes Jahr, Menschen haben, die nach Deutschland kommen oder also speziell jetzt nach Deutschland und natürlich viel mehr nach Europa, schaffen wir das natürlich nicht auf der anderen Seite, solche Resettlement-Programme dann auch fortzusetzen oder auszuschöpfen. Das muss doch unsere Konzentration sein. Und wo ich einmal widersprechen möchte, ist, nein, nicht jeder, der sich ins Boot setzt, ist schutzbedürftig. Da sind ganz, ganz viele Menschen bei, die ihrem wirtschaftlichen Elend entgehen wollen, die keine Perspektive haben im Land. Das teile ich alles. Und ich würde das wahrscheinlich selbst nicht anders machen, wenn ich in dieser Situation stecke. Ja, aber das ist kein Asylgrund. Und ich glaube, das müssen wir schon voneinander trennen. Und insofern, es ist richtig, dass wir diesen Menschen legale Wege ermöglichen müssen. Aber das Thema Resettlement ist auch etwas, was wir jetzt ganz oben auf die politische Agenda setzen müssten.
Herr Marquardt von den Grünen.
Das ist ganz interessant, denn genau die Trennung, Frau Güler, die Sie gerade nicht gemacht haben, habe ich eigentlich versucht darzustellen, sicherlich in kurzen Worten. Aber es ist ja ganz unabhängig davon, ob jemand schutzbedürftig ist im Sinne des Asylrechts oder nicht, sicherlich unzweifelhaft, dass man, wenn jemand in Seenot ist, die Person retten muss. Und das geht mir in der öffentlichen Debatte manchmal zu sehr zusammen, dass man so tut, zu sagen, also ja, das sind ja eh keine richtigen Asylsuchenden, deswegen können wir jetzt keine Seenotrettung machen.
Das habe ich nicht gesagt, Herr Marquardt. Das habe ich nicht gesagt. Deshalb möchte ich da dazwischen reden und den Eindruck möchte ich auch nicht erwecken lassen.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass Sie den Eindruck erweckt haben. Nur ich habe gesagt, dass jeder Mensch, der ablegt aus Tunesien, da gibt es jetzt einen Sonderfall, die legen nämlich vor allem mit Stahlbooten, sehr, sehr einfachen Booten, die im Meer versinken wie ein Stein, wenn dort Wasser reinkommt, ab. Die sind sofort in Seenot auf diesen Booten, wenn sie ablegen. Da muss man ganz schnell gucken, dass die Menschen auf andere Boote kommen und dass sie unbedingt gerettet werden. Und das geht mir in der Diskussion auch zu sehr zusammen mit dem Asylsystem. Die Seenotrettung ist eigentlich keine migrationspolitische Frage, sondern eine ganz grundlegende völkerrechtliche Frage, wo man natürlich, und ich will hier niemandem in der Diskussion vorwerfen, dass man das nicht machen will, aber es ist eben in der Praxis einfach so, dass das nicht passiert. Das ist ein Punkt, den ich sagen wollte, und ich wollte hinsichtlich der Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben mit der Türkei, noch mal ganz kurz sagen, dass es eben aus meiner Sicht schon sehr klare Abhängigkeiten gibt. Die Abhängigkeit, die Probleme in der Türkei nicht offen anzusprechen, dort nicht sonderlich viel diplomatischen Druck zu machen, ist das eine. Aber Sie haben es erwähnt, Frau Güler, was das war im März 2020 passiert ist, als Erdogan gesagt hat, ich öffne jetzt die Grenzen. Da wurden mit Gewalt, übrigens auch mit Toten, die dort erschossen wurden, 3 Menschen wurden erschossen in dieser Situation. Es gab gewaltsame Pushbacks, ganz unwürdige Situation. Das war ein Leid der Menschen, das da erzeugt wurde, quasi auf dem Rücken dieser Instrumentalisierung durch Erdogan. Und die Antwort von Europa war auch nicht menschlich. Und da hat man sich auch in der Form erpressen lassen, dass man auf der Weltbühne gezeigt hat, die Europäische Union ist eben auch keine Gemeinschaft, die immer auf Menschenrechten beharrt, die das Völkerrecht einhält, die das Asylrecht hochhält. Und das hat geopolitische Folgen, die man nicht unterschätzen darf. Wenn man selbst sich international immer hinstellt und sagt, wir sind diejenigen, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte verteidigen, aber alle Welt zuschauen kann, wie man das nicht mal an den eigenen Außengrenzen hinbekommt, dann hat man eben auch Gewicht verloren in den internationalen Debatten. Das ist sicherlich auch eine Abhängigkeit, wo uns Erdogan vorgeführt hat. Wir haben eigentlich genauso reagiert, wie er wollte, denn er konnte dann sagen, seht her, die Europäische Union sagt, ich soll Menschenrechte einhalten, aber sie kriegen es selber nicht hin.
Mhm. Herr,
wenn ich da noch mal einen Punkt ergänzen darf. Wir reden ja bei diesen Staaten, die wir jetzt erwähnen, Türkei und Tunesien, es sind ja auch noch einige andere sozusagen auf der Liste, immer von den sogenannten sicheren Drittstaaten. Also Staaten, in die Menschen zurückgeschickt werden können, weil die Menschenrechte eingehalten werden, weil sie dort Asylanträge stellen oder zumindest Schutz finden können.
Das ist zumindest die Argumentation, dass die Länder sicher sein.
Das ist eine Fiktion, das ist in beiden Fällen eine Fiktion. Wir wissen aus der Türkei von großen, massenhaften Abschiebungen nach Afghanistan. Wir wissen nach beständigen Abschiebungen nach Syrien, nach Nordsyrien, gerade wieder vor ein paar Tagen mehrere hundert Menschen, Familien, Kinder, auch alleinreisende Kinder. Wir haben gehört von der Situation in Tunesien, der Hetze gegen Migrantinnen in der Türkei. Nicht-Europäer können dort gar keinen vollen Asyl- oder Flüchtlingsstatus bekommen. Also auch das müssen wir berücksichtigen.
Muss sich die EU da ehrlicher machen tatsächlich auch, wenn sie so etwas vorschlägt, Länder sicher zu machen oder als sichere Staaten zu erklären, die Ihrer Meinung nach nicht sicher sind?
Also man redet sich so ein bisschen schön, was hier ein sicherer Drittstaat ist und darf sich nichts vormachen. Diese Staaten, die meisten von denen wir da reden, sind keine sicheren Drittstaaten und da gibt es sozusagen die Möglichkeit der Rückführung und dann anschließend humane Bedingungen oder Zugang zu Schutz tatsächlich nicht. Und das ist eine ganz, ganz starke Einschränkung dieser Möglichkeit.
Jetzt möchte ich nochmal Ihre Expertise als Migrationsforscher in dieser Runde bemühen, Herr Duvel, weil ein Gedanke kam auf, Frau Güler hat es erwähnt, Resettlement-Verfahren anzuwenden, um Menschen, die feststecken, halt eine Migration zu ermöglichen, um auch irregulärer Migration entgegenzuwirken. Was halten Sie von der Idee?
Also im Prinzip ist das sicherlich eine gute Idee, dass man die Menschen dort gewissermaßen evakuiert, wo sie sich aufhalten und wo sie nicht sicher sind und wo sie sich aus dem Grunde auf diese gefährlichen Wege machen. Aber ich sehe bislang ganz wenig Möglichkeit, das auch umzusetzen, vor allem in größerer Zahl umzusetzen, weil es ja bislang nicht funktioniert. Und selbst wenn Deutschland sich hier zu größeren Kontingenten bereit erklärte, das wurde genannt, dann werden die meisten oder alle anderen Mitgliedstaaten der EU das nicht machen. Und insofern würde das ein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben.
Aber wie soll das eigentlich funktionieren? Also wenn ich irgendwo feststecke, gehe ich dann wohin, zu einer europäischen Botschaft und verlange oder...
Das könnte ja über den UNHCR so abgeweckelt werden. Das ist ja, also ich sagte ja vorhin, also natürlich kann man auch gucken, also Resettlement in den Herkunftsstaaten selbst ist schwierig. Ich meine, wie wollen Sie ein Resettlement mit Syrien gerade abschließen? Mhm. Afghanistan mit der Taliban, also das ist natürlich Irrsinn. Und insofern bezieht sich das schon hauptsächlich auf die Menschen, die in Drittstaaten feststecken. Und da könnte man mit dem UNHCR oder vielleicht sogar mit dem Staat, wo diese Menschen feststecken. Okay.
Und dann also Kanada macht das ja so. Kanada geht sozusagen über den UNHCR an diese Menschen ran, bietet diese Möglichkeit an. Und das wird dann in Zusammenarbeit mit der kanadischen Botschaft zum Beispiel in der Türkei ausgehandelt. Der UNHCR macht das Vorverfahren und Kanada übernimmt sozusagen die Prüfung und dann das tatsächliche Resettlement. Mhm. Das sind aber mühsame Verfahren. Das dauert relativ lange. In der Zeit steckt man in einem Land fest, sieht seine Familie nicht und leidet so vor sich hin.
Ein anderer Punkt, der erwähnt wurde vorhin in der Runde, waren legale Migrationsrouten. Auch da ganz kurz nochmal eine Begriffserklärung, Herr Duvel. Was heißt das? Wie kann man sich das vorstellen und für wen sind die gedacht?
Das ist zum einen die Frage der Visa, also dass hier Visa ausgestellt werden, mit denen man dann sozusagen legal reisen kann. Aber die legale Migrationsroute wäre ja vor allem.
Und Sie haben ein paar Aussetzer in Ihrer Leitung. Ja, setzen Sie mal gerne an. Für wen sind die gedacht, die legalen Migrationsrouten?
Das sind einmal für Arbeitswillige, für Arbeitsmigranten, also entweder solche, die bereits eine Ausbildung haben oder solche, die noch ausgebildet werden müssen. Wir müssen natürlich auch an Familienangehörige denken und an Ausbildungswillige. Da geht es eher um das Thema Schule und Studium. Also diese legalen Migrationskanäle, das bezieht sich auf Arbeitsmigration, Ausbildungsmigration und Familienmigration. Aber auch hier sind die Möglichkeiten ja ganz, ganz stark eingeschränkt. Wir sehen in vielen Herkunftsstaaten sehr hohe Ablehnungszahlen bei den Visa. Da ist mittlerweile, haben wir Ablehnungsquoten von teilweise über 50%. Das hat in den letzten Jahren ganz stark zugenommen, diese Ablehnung. Und genau in dem Maße, wie die Visa-Anträge abgelehnt werden, nimmt ja die irreguläre Migration zu. Das hängt direkt zusammen.
Das stimmt. Das bezieht sich auch auf das Beispiel, was Herr Marquardt gerade gesagt hat. Oder ich weiß gar nicht, ob der Herr Duvel das gebracht hat. Die Türkei ist ja mittlerweile tatsächlich auf Platz 3 der Hauptherkunftsländer der Flüchtlingszahlen bei uns in Deutschland. Und zwar seit Ende letzten Jahres. Der Irak ist an Platz 4 gerückt und danach kommt der Iran. Also nach Syrien und Afghanistan kommt tatsächlich im Moment die Türkei. Und wenn Sie sich anschauen, dass die Visa-Verfahren in der Türkei seit gut einem Jahr mehr als doppelt so lange dauern, viele, viele abgelehnt werden. Und gleichzeitig beobachten Sie auf der anderen Seite, dass die Flüchtlingszahlen steigen. Also insofern, das trifft zu und es trifft insbesondere in dem Fall auch auf die Türkei zu, was aber gleichzeitig auch dafür steht, dass eben nicht alle, die gerade aus der Türkei kommen, politisch Verfolgte sind, sondern darunter auch ganz, ganz viele sind, die über den legalen Weg nicht kommen, weil die deutschen Auslandsvertretungen, die drei Generalkonsulate sowie die Botschaft das Visa-Verfahren in dem letzten Jahr extrem erschwert haben.
Herr Marquardt, ich möchte Sie dazu auch noch mal kurz hören. Bundesinnenministerin Faeser hat ja bei ihrem Besuch in Tunis ja erklärt, sie möchte sich für mehr legale Routen einsetzen, um gerade auch das Sterben im Mittelmeer einzudämmen oder zu verhindern. Gehen Sie da mit? Sind Sie da optimistisch, dass das gelingt, auch in Bezug auf Tunesien?
Ja, in der Vergangenheit war es meistens so, dass man viel über legale Routen geredet hat, aber am Ende eigentlich vor allem Rückführung wollte. Ich glaube, dass man das ja ganz praktisch auch am EU-Türkei-Deal sehen kann. Dort wurde zum Beispiel versprochen, eine Visa-Liberalisierung für die türkischen Staatsangehörigen, also dass man sagt, türkische Staatsangehörige können visafrei 90 und 180 Tagen in den Schengen-Raum einreisen. Und dieses Versprechen wurde nie erfüllt, obwohl es aus meiner Sicht ein sehr zentraler Punkt ist. Übrigens auch bei Tunesien könnte das helfen. Und das mag jetzt erstmal viele irritieren. Geht es denn, dass mit einmal alle türkischen Staatsangehörigen, alle tunesischen Staatsangehörigen einfach so in die EU fahren, ohne ein Visum? Wenn man, und da gibt es ja dann auch Sicherheitschecks mit dem ETIAS-System bald, einfach das gut organisiert, dann wäre das ein maßgeblicher Hebel, zum einen, um Menschen auch zu ermöglichen, Arbeit zu finden, meinetwegen auch Urlaub zu machen in der Europäischen Union. Aber es wäre vor allem ein innenpolitischer Hebel in Tunesien oder der Türkei, wo kein Machthaber in beiden Ländern jeweils irgendeine Möglichkeit hätte, auf Forderungen der Europäischen Union nicht mehr einzugehen. Man kann in diesen Visa-Liberalisierungsabkommen zum Beispiel über Menschenrechtsstandards reden, über politische Verfolgung. Man hat wirklich einen großen Hebel in der Hand, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Opposition in der Türkei nicht mehr verfolgt wird, weil ich glaube nicht, dass ein Machthaber Erdogan nächsten Mal noch irgendeine Chance hätte, eine Wahl zu gewinnen, wenn die Menschen merken, sie können jetzt gerade legal ohne Probleme in den Schengen-Raum einreisen. Und Erdogan hält sich nicht daran, weil er einige Menschen lieber inhaftieren möchte. Die Europäische Union könnte das aussetzen, solch eine Visa-Liberalisierung. Und alle türkischen Staatsangehörigen würden sofort merken, Erdogan ist daran schuld, dass wir nicht mehr reisen können. Das kann man innenpolitisch sehr schlecht vermitteln. Und so ein Hebel fehlt eigentlich auch bei den Migrationsabkommen. Übrigens würde das dann auch dazu führen, dass wenn die Menschen die Visa überschreiten, dass man sie dann natürlich zurückführen kann. Das ist ja auch so, wenn wir zum Beispiel in die USA fahren und kein Visum mehr haben, dann werden wir zurückgeführt. Das führt dann in der Regel nicht zu Rückführung, sondern dazu, dass man rechtzeitig ausreist. Mhm. Also auch bei dem Rückführungsbereich könnte man somit einmal eine Chance schaffen, dass alle Menschen frei in den EU-Raum einreisen können, in den Schengen-Raum, aber dass auf der anderen Seite eben auch niemand Angst haben muss, dass Leute, die hier gar kein Recht haben oder sich ganz komisch verhalten, für immer hier bleiben müssen.
Herr Marquardt, also mehr innenpolitischen Hebel, das leite ich auch ab für das Abkommen für Tunesien. Das ist Ihre Meinung. Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk die Migrationspläne der EU mit Serap Güler von der CDU. Erik Marquardt haben Sie eben gehört, Europaparlamentarier von den Grünen. Und der Migrationsforscher Frank Duvel ist auch dabei. So, die Pläne der EU, die sehen auch Reform für Asylverfahren vor. Seit der Einigung der Innenministerinnen und Minister in Luxemburg wird viel darüber diskutiert und jetzt auch bei uns. Denn wesentlich für die Asylpläne der EU sind ja vorgelagerte Prüfungen an den EU-Außengrenzen. So soll vor allem bei jenen schnell Klarheit über den Asylanspruch bestehen, deren Nationalität in der Vergangenheit eine Anerkennungsquote von unter 20% hatte. Über wen sprechen wir da und können Sie uns da auch eine Zahl nennen, wie viele das sind, Herr Duvel?
Wir haben in der EU 1 Million Asylanträge gehabt im letzten Jahr und davon waren äquivalent 300.000 oder 250.000 irreguläre Einreisen. Also die meisten Asylsuchenden kommen nicht über sozusagen das Mittelmeer, die EU-Außengrenzen, sondern entweder unerkannt oder mit einem Visum rein. Wir reden also von einer kleineren Anteil derer, die Asylanträge stellen und die irregulär einreisen. Jetzt ist die Regelung noch ein bisschen komplizierter, weil es ja auch heißt, in Drittstaaten sozusagen über dieses Schnellverfahren quasi aussortiert werden sollen, in Anspruch Asyl verlieren. Und das sind dann wiederum ja fast alle. Also im östlichen Mittelmeer ist das sozusagen alle, die über die Türkei kommen, zentral mit. Und Tunesien kommen. Libyen gilt natürlich nicht als sicherer Drittstaat. Auf die würde das nicht zutreffen. Aber Marokko, Spanien würde auch dazu zählen. Also das ist ein relativ großer Anteil derer, die irregulär einfallen, die unter diese Regelung fallen würden.
Okay, wir haben weiterhin Aussetzer in Ihrer Telefonleitung, dafür entschuldigen wir uns, auch bei Ihnen, Herr Duvel. Aber Herr Marquardt, es ist in der Vergangenheit gerade am Beispiel der Grünen klar geworden, diese Idee mit den vorgelagerten Prüfverfahren an den EU-Außengrenzen, die ist umstritten in Ihrer Partei, auch wenn sich jetzt zuletzt auf Ihrem kleinen Parteitag in Hessen man sich als Partei dahinter stellen möchte, um noch Änderungen an dieser Idee zu erwirken. Warum sind Sie so kritisch, was diese Idee anbelangt? Weil irgendwie braucht es doch eine pragmatische Lösung.
Also genau, erstens bräuchte es eine pragmatische Lösung und nicht eine Lösung, die schon mehrfach gescheitert ist. Zweitens muss man vielleicht kurz klarstellen, dass der Beschluss, der auf dem kleinen Parteitag getroffen ist, schon auch nochmal deutlich gemacht hat, dass wir diese Asylrechtsverschärfung asylpolitisch auch für falsch halten und dass wir uns da aber darauf verständigt haben, dass wir im weiteren Prozess schauen wollen, wie solche Fehler nicht nochmal passieren. Es ist ja richtig, dass man auf europäischer Ebene schaut, wie können wir die Situation verbessern. Auf der einen Seite das Leid an den Außengrenzen, auch dieses Chaos, dass so viele Menschen einfach jahrelang teilweise noch in Europa weiterfliehen, dann am Ende vielleicht in Deutschland nochmal einen Asylantrag stellen müssen, obwohl sie schon in Griechenland Asyl haben, wo sie aber überhaupt keine Perspektive haben. Ich glaube, dass man sich nochmal klar machen muss, worum geht es eigentlich bei dieser Regelung und wo ist da gerade unser Problem. Diese Regelung noch schlechtere Bedingungen an den Außengrenzen zu schaffen, wo Leute dann in haftähnlichen Bedingungen sind. Also in diesen Grenzverfahren, das sind ja keine Vorprüfungen, das sind Asylschnellverfahren oder Zulässigkeitsprüfungen, wo überhaupt erstmal geschaut wird, ist der Asylantrag zulässig. Wenn jemand aus Syrien kommt, über die Türkei zum Beispiel, kann man dann sagen, nein, wir prüfen gar nicht, ob der Asylantrag begründet ist, also aus Syrien, sondern wir sagen eben nur, du warst schon in der Türkei sicher, deinen Asylantrag prüfen wir nicht mehr. Und Herr Duvel hat es ganz richtig gesagt, ungefähr 90% der Menschen, die gerade nach Europa kommen, könnte dann als unzulässig abgelehnt werden. Das ist eine dermaßen hohe Zahl, ohne dass man irgendeine Idee hat, was man dann mit diesen Menschen macht, dass man einfach davon ausgehen kann, dass schlechtere Bedingungen an den Außengrenzen, weniger Zugang zu Asylverfahren am Ende zu noch mehr Chaos und noch mehr Leid führt. Und deswegen lehne ich nicht ab, dass man über Reform auf europäischer Ebene redet oder guckt, wie kann man schrittweise in die richtige Richtung kommen. Aber inhaltlich ist das genau die falsche Richtung, die dort eingeschlagen wurde. Ich glaube, dass sich dort Populisten, die einfache Antworten vorgeben, dann durchgesetzt haben. Leider gibt es aber so einfache Antworten nicht. Das haben wir an den Außengrenzen ja auch die letzten Jahre zum Beispiel in Moria erlebt.
Genau, da möchte ich gerne unsere zweite politische Stimme in dieser Runde mal wieder reinholen, in die Runde, Frau Güler von der CDU. Gehen Sie damit?
Also vielleicht, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Vielleicht müssen wir einfach mal mit der Legendenbildung ein bisschen aufhören und ein paar Fakten in die Debatte reinbringen. Ungefähr 25% der Menschen, die es in die EU schaffen, auf die trifft das Verfahren auf der Außengrenze zu. Das sind keine 90% und ich weiß auch nicht, woher die Zahl kommt. Sie haben es gerade zu Beginn gesagt, es trifft auf diejenigen zu, die eine Schutzquote von weniger als 20% haben. Also ab 20% nach unten. Und wenn wir uns die 10 Hauptherkunftsländer anschauen, die in diesem Jahr nach Deutschland gekommen sind, die 10, dann trifft das auf exakt 3 Länder zu. Das ist die Türkei, wo es eine Schutzquote von 16% gibt. Das ist Russland, wo es eine Schutzquote von 8% gibt. Und das ist Georgien, wo es eine Schutzquote von 0,6% gibt. Das heißt, alle anderen 7 Staaten, aus denen die Menschen kommen, die werden gar nicht in der Außengrenze landen. Insofern ist es auf der anderen Seite auch eine Legende, wenn es jetzt heißt, das wird jetzt die Kommunen etc. entlassen. Das ist mitnichten der Fall. Der zweite Punkt, noch dramatische Verhältnisse. Wir haben zu Beginn über Griechenland gesprochen. Wir können über das Dublin-Verfahren niemanden aus Deutschland zurück nach Griechenland überführen, wo da schon eine Anerkennung stattfand, weil das Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt hat, die Zustände in Griechenland sind so dermaßen schlimm, dass wir innerhalb der EU keine Rückführungen mehr nach dem Dublin-Verfahren machen können. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir reden hier über ein Mitglied der Europäischen Union. Insofern muss man sich die Frage stellen, wie schlimm kann es denn noch werden? Ein Punkt, was auch in der Innenministerkonferenz besprochen wurde, was hier komplett ignoriert wird von Herrn Duvel und Herrn Marquardt, ist, dass beispielsweise Deutschland, aber auch Portugal sowie Luxemburg sich bereit erklärt haben, an diesen Außengrenzen, wenn es in Griechenland entstehen soll, da mitzuwirken in diesen Zentren. Und da stelle ich die Frage, was ist jetzt gerade besser, dass wir das alleine in die griechische Regierung, in die Hände der griechischen Regierung geben und solche Bilder, wie wir sie vor wenigen Tagen erlebt haben, nochmal erleben, oder dass wir sagen, die anderen europäischen Länder unterstützen hier mit und tragen dafür Sorge, dass da tatsächlich etwas besser wird, statt diesen Zustand, den wir haben, als Status quo zu erhalten. Insofern gehe ich da überhaupt nicht mit.
Tut mir leid, aber da war jetzt ziemlich viel durcheinander.
Das war bei Ihnen so,
also
Herr Marquardt.
Der erste Punkt, ich habe mich mit der Reform relativ intensiv beschäftigt und verstehe auch, dass da in der Öffentlichkeit auch vielleicht in der Bundestagsfraktion einiges durcheinander geht. Aber der Punkt ist, die Neuerung ist ein verpflichtende Grenzverfahren für alle Personen unter 20% Anerkennungsquote. Das ist aber der EU-Schnitt. Da haben Sie zum Beispiel jetzt Ägypten vergessen. Ägypten hat zwar in Deutschland eine Anerkennungsquote von 37%, aber im EU-Schnitt unter 20%. Das muss man sich erstmal anschauen. Das trifft also sehr viele Länder. Ich glaube, alle Länder außer 36 auf der Welt, die verpflichten, also alle Mitgliedstaaten müssen diese Menschen in diese Grenzverfahren nehmen. In der Zeit, in der sie in Grenzverfahren sind, darf man ihnen keinen Zutritt zum Territorium gewähren. Das ist eine Verpflichtung. Aber die Möglichkeit, Menschen in Grenzverfahren zu nehmen, auch mit höheren Anerkennungsquoten über diese sicheren Drittstaatskonzepte, ist unabhängig von der Anerkennungsquote, denn es wird nur geschaut, waren sie nicht in einem sicheren Drittstaat schon sicher, und es wird nicht geschaut, wo kommen sie eigentlich her. Und die 90%, die ich gesagt habe, bezog sich darauf, wie sind die Fluchtrouten nach Europa. Und da haben Außengrenzstaaten, das haben sie auch in den Verhandlungen eingefordert, dass sie diese Möglichkeit haben und dass sie ausgeweitet wird, eben die Möglichkeit, auch Menschen aus Syrien und Afghanistan in Grenzverfahren zu nehmen, und dass sie das machen wollen, zeigt zum Beispiel das Beispiel Griechenland, denn die machen das seit dem EU-Türkei-Deal 2016 in quasi ähnlich gelagerten Verfahren, wo dann eben nicht mehr geschaut wird, ist die Person in Syrien oder Afghanistan verfolgt, sondern nur noch, wie war ihr Reiseweg. Und deswegen muss ich schon sagen, dass man mich gerne belehren kann, es aber dann mit Fakten machen sollte. Und
das war jetzt nicht der Fall. Beide in dieser Frage nicht zusammen, das merke ich schon. Herr Duvel, Sie waren eben auch angesprochen von Frau Güler. Möchten Sie auch noch was hinzufügen?
Ja, genau. Also wir müssen uns ja tatsächlich in dieser ganzen Diskussion, die jetzt sehr technisch geworden ist, auch der Frage und der Tatsache stellen, dass bei den Menschen, über die wir hier reden, nicht immer ein Schutzanspruch besteht. Das ist einfach so. Man kann sich über den einen oder anderen Fall sehr wohl streiten, aber insgesamt haben wir eine größere Zahl, bei denen dieser Schutzanspruch nicht besteht. Die kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Okay, jetzt haben wir aber in der EU über 6 Millionen offene Stellen. Wir haben fast 800.000 offene Stellen in Deutschland. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, einen Fachkräftemangel. Darüber wird Land auf und Land ab geredet. Und ich frage mich, ob man nicht diese beiden Themen Asyl und Migration zusammenbekommen kann, zusammendenken kann, ob man in dieser Aufnahmesituation an den EU-Außengrenzen nicht zwei Fragen stellen könnte. Die eine, gibt es einen Schutzbedarf? Die andere, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt diese Menschen
unterzubringen? Weil wirtschaftliche Gründe bestehen.
Ganz genau.
Konstruktive Idee. Gehen wir es hier direkt mal weiter in unseren letzten Minuten. Wir haben noch 2,5 Minuten. Frau Güler, ganz kurz, was halten Sie von der Idee? Ist das ein Punkt, der noch gar nicht mitgedacht wurde in Luxemburg unter den Innenministern?
Ich glaube schon, dass er mitgedacht wurde. Ich glaube nur, dass ein großer Wert darauf gelegt wird, irgendwo Asyl und Migration zu trennen. Aber dass man sich gleichzeitig, und das wird ja gerade in Deutschland auch gemacht, sich Gedanken macht, wie man legale Wege schaffen kann. Und das ist ja das, was Herr Duvel auch meint. Er geht sogar einen Schritt weiter und sagt, wenn die in den Asylzentren stecken, wo eigentlich klar ist, die haben keinen Schutzgrund, ob man über diese Zentren nicht auch, so habe ich Sie gerade verstanden, Herr Duvel, zumindest eine Arbeitsmigration anwenden. Werbung machen kann. Ist eine Überlegung.
Als kurzfristige Lösung.
Ja, es ist eine Überlegung. Ich würde mich dem nicht verschließen.
Aber Ihre Partei?
Sie haben mich ja jetzt gerade hier. Ich würde mich dem nicht verschließen. Und es ist ja jetzt nur eine Idee, die Herr Duvel eingeworfen hat. Wenn es dazu ein Konzept geht, wo man sagt, okay, das sind tatsächlich Menschen, die auch Interesse haben, arbeiten zu gehen, weil ich glaube nicht, dass das tatsächlich auch auf alle zutrifft. Ich möchte hier niemanden in eine Ecke stellen, aber ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Flüchtlingscamps in Marokko, im Libanon, in der Türkei besucht. Und ich habe da nicht nur auf arbeitswillige Menschen getroffen. Insofern müsste es dafür ein Konzept geben. Und natürlich, wir sind als Unionsfraktion auch konstruktive Opposition, wie Sie ja wissen. Wieso sollte man sich das nicht anschauen?
Herr Marquardt von den Grünen, Sie haben das Schlusswort in den letzten 20 Sekunden, sage ich mal. Ist das eine Idee, die es sich lohnt, weiterzudenken in der Form, wie Duvel hält?
Ja, natürlich. Wir müssen auch schauen, dass wir nicht so in Schubladen denken. Also die Flüchtlinge, die eigentlich überhaupt arbeitsscheu sind oder so, das gibt es nicht. Es sind viele Menschen, die vorher gearbeitet haben, die auch danach arbeiten wollen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, unabhängig davon, ob sie schutzbedürftig sind oder nicht, führt ja erstmal dazu, dass man überhaupt feststellt, wer sich dann hier einbringen will in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den wir angehen sollten.
Okay, das war unsere Diskussion hier im Deutschlandfunk über die Pläne zu Asyl und Migration der EU. Sie haben gerade eben gehört, den grünen Europaparlamentarier Erik Marquardt, die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler war dabei und der Migrationsforscher Frank Duvel von der Universität Osnabrück. Vielen Dank für Ihre Ideen in dieser Runde und vielen Dank an Sie, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Danke.